Ich lese erst einmal den Predigttext vor, der steht hier Hiob 14, 1 bis 6 und 15 bis 17. Ich lese den nach der Einheitsübersetzung, der für Katholiken und Protestanten gleichermaßen gebraucht wird. Der Mensch von einer Frau geboren, knapp an Tagen unruhevoll. Er geht wie die Blume auf und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Aber über ihm hältst du deine Augen offen und ihn bringst du ins Gericht mit dir. Kann denn ein Reiner von Unreinen kommen, nicht ein einziger? Wenn seine Tage festbestimmt sind und die Zahl seiner Monde bei dir, wenn du gesetzt hast seine Grenzen, dass er sie nicht überschreitet, schau weg von ihm, lass ab, damit er seines Tages sich freue wie ein Tagelöhner. Und da kommt sozusagen ein kleiner Bruch. Dann sagt er, du riefest, also es ist immer Anrede an Gott, ne? Du riefest und ich gebe Antwort. Du sehntest dich nach deiner Hände Werk. Dann würdest du meine Schritte zählen, auf meinen Fehltritt nicht mehr achten. Versiegelt im Beutel wäre mein Vergehen. Du würdest meine Frevel übertünchen. Das war der Text. Jetzt kommt meine Predigt. Ich habe vor einiger Zeit bei einer mehr oder weniger zufälligen Begegnung, wir waren gemeinsam eingeladen auf eine Gartenfeier, Gartenparty. Und da habe ich einen Kollegen getroffen. Da war natürlich die Freude groß, sich mal wieder zu sehen nach vielen, vielen Jahren. Wir hatten nämlich zusammen angefangen, an der Kirchlichen Hochschule in Bethel Theologie zu studieren. Und wenn man so eine Gemeinsamkeit hat, dann kommt man ja ganz schnell ins Gespräch und dann erzählt man, wie waren diese Jahre, wie war das doch schön an der Kirchlichen Hochschule. Über die Professoren, über die Vorlesung, über die Wohnsituation. Also wir haben den ganzen Abend schlicht und ergreifend über die Kirchliche Hochschule und über die Zeit dort gekackelt. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich sitze so im Auto und denke noch so ein bisschen darüber nach. Und dann war ich wirklich erschrocken. Ich war nämlich total erschrocken darüber, dass diese Zeit, diese 2 Jahre an der Kirchlichen Hochschule, dass die so präsent in meinem Kopf waren, dass ich gar nicht mehr wusste, was war eigentlich in der Zeit zwischen diesen 2 Jahren an der Kirchlichen Hochschule und heute. Und das waren ja locker 30 Jahre. Aber diese 30 Jahre, die schienen mir wie im Flug vergangen. Ich habe gefragt, was hast du eigentlich in dieser Zeit gemacht? Natürlich, 30 Jahre, da habe ich natürlich was gemacht, ist ja logisch. Aber dann habe ich gedacht, da sieht man mal wieder, da bestätigt sich mal wieder, dass Zeit nicht nur eine Geschichte der Uhr ist, Zeit ist auch eine Geschichte der Seele und des Geistes. Und eine Stunde mit 17 Jahren ist anders als eine Stunde mit 87. Wenn Sie in dem Alter sind, wissen Sie das, wenn Sie da reinkommen, werden Sie es wissen. Die Erwartung dehnt die Zeit und die Erfahrung verdichtet sie. Das kann man ganz leicht feststellen. Die Strecke in den Urlaub ist immer länger als die Strecke nach Hause zurück. Komisch. Und diese Stunden oder diese Jahre des Studienbeginns, dieses absolut Neue und Aufregende, das dehnt die Zeit und macht die Stunde und den Tag noch mal ein bisschen länger. Aber diese Jahre danach, dieser berufliche Alltag, das Vollbringen des Bekannten, das, was man immer macht, das lässt die Zeit schrumpfen. Oder es lässt die Stunden und die Tage kürzer werden. Und erschwerend kommt ja noch hinzu, ich bin nun ja auch schon ein bisschen älter, mit zunehmendem Alter wird das Zeitkontingent für uns Menschen ja kleiner, und das wissen wir. Und deshalb kann Hiob so sagen, der Mensch ist knapp an Tagen, und mit dem Bild der Blume erinnert er an die schöne und wunderbare Jugendzeit und die Zeit so bis, bis 40. Und dann kommt die beschwerlichere des Alters. Und mit dem Begriff vom Schatten macht er deutlich, dass wir mit unserem eigenen Tod und mit dem Tod derer, die uns kennen und die uns lieben, dem Vergessen anheimfallen. Und das Leben selbst und die Natur und die Welt, die gehen einfach unbekümmert weiter. Wir verabschieden uns aus Leben und fallen aus der Zeit, und beides geht ganz ungerührt weiter. Das ist irgendwie ungerecht. Und das Leben gleicht einer Blume. Das ist Überzeugung der ganzen hebräischen Bibel. Das finden Sie auch in den Psalmen und das findet man auch bei Jesaja. Und dass dazu noch die Tage unseres Lebens voller Unruhe sind, im hebräischen Urtext steht da satt an Aufregung. Das kann man nun ja auch nicht wirklich leugnen, dass unser Leben auch von Sorge geprägt ist. Ich würde nicht sagen, dass es nur von Sorge geprägt ist, aber auch von Sorge geprägt ist. Besonders auch wieder in diesen Tagen, was uns alles so ins Haus flutet durch die Nachrichten und durch das Weltgeschehen. Aber auch die Sorge um die eigene Gesundheit oder um das derer, die wir lieben, um Frieden, Klima, Demokratie, Zukunft, um das Leben überhaupt. Wir Menschen sind, das kann man, glaube ich, nicht leugnen, wir sind Sorgenwesen. Und das Besondere bei Hiob ist jetzt, dass er diese allgemeinmenschliche Klage mit seiner speziellen Situation verbindet. Dass Hiob leidet, das ist ja sprichwörtlich geworden, also wir alle kennen ja das, die Hiobsbotschaften oder Hiobsnachrichten. Aber Hiob leidet, obwohl er selber davon überzeugt ist, dass er nichts Böses getan hat, jedenfalls nichts, was sich nicht hätte verhindern lassen. Und seine Freunde und die Menschen seiner Zeit leben mit der Überzeugung, wer leidet, der muss Böses getan haben. Denn wer Gutes tut, dem geht's gut. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Tun und dem Erleiden. Und Gott selbst sorgt dafür, dass dieses System von Tun und Erleiden aufrechterhalten wird. Und deshalb insistieren seine Freunde darauf und sagen, Hiob, du musst nur ganz genau gucken. Irgendwo sitzt deine Schuld. Das kann nicht sein, dass du so leidest, wenn du unschuldig bist. Das gibt es nicht. Aber Hiob besteht darauf, er leidet als Gerechter. Und die Erzählung zu Beginn sagt ja auch, dass Hiob selbst für die eventuellen Sünden seiner Kinder um Vergebung bittet. Und darum befindet sich Hiob, und das finde ich ist das Gute, befindet sich Hiob in einer Auseinandersetzung mit Gott selbst, nicht nur mit seinen Freunden, sondern mit Gott selbst vor. Und er wirft Gott vor, obwohl das Leben des Menschen wie eine Blume ist und wie ein Schatten, also schon elend genug, achtest du Gott auf jeden kleinen Fehltritt, auf jede noch so klitzekleine Schlechtigkeit. Und du bringst diesen elenden Menschen ins Gericht. Aber wie soll der Mensch, der so beschaffen ist, wie er beschaffen ist, mit seinen ganz unterschiedlichen und nicht kontrollierbaren Gefühlen. Die können wir ja nicht kontrollieren. Die sind einfach da und überwältigen uns. Und mit den nicht steuerbaren Gedanken. Wie soll ein Mensch, bitteschön, ohne Schuld sein? Und wenn das Leben so eingerichtet ist, wie es nun mal eingerichtet ist und wie es sich unter uns abspielt, wie leicht zieht man sich dort eine Schuld zu, obwohl man es gar nicht beabsichtigt? Und in welche Dilemmata kann ein Mensch, in welche verzwickten Lagen kann ein Mensch geraten, aus die er schuldlos nicht mehr herauskommt? Zeige du mir einen einzigen Menschen, der schuldlos geblieben ist. Selbst der, der nach außen Gutes tut, bei dem man das sieht, kann von bösen und hässlichen Gedanken gequält sein. Und wer weiß denn schon, was ein Mensch tut, wenn er mit sich selbst alleine ist? Mit den Worten Hiobs: Wie kann ein Reiner von Unreinen kommen? Ja, das ist schlicht unmöglich, das geht nicht. Schon die ersten Menschen, schreibt uns die Bibel, Eva und Adam, lassen sich zum Ungehorsam verführen. Und schon in den beiden schlummert eine Begierde, und diese Begierde musste nur geweckt werden und zur Ausführung kommen. Wenn wir Menschen nun mal so sind, wie du Gott uns geschaffen hast, und wenn das Leben so ist, wie du Gott es eingerichtet hast, wie sollen wir schuldlos sein und bleiben? Und bei einem solchen Geschöpf achtest du Gott noch auf jedes klitzekleine Vergehen und ziehst ihn vors Gericht. Das ist ungerecht. Und deshalb fordert Hiob Gott auf, wegzuschauen. Wegzuschauen und dem Menschen sein kleines, bescheidenes Glück zu gönnen. Und bei der Schuld der Menschen die Augen fest zuzukneifen. Denn ehrlich, wer von uns hier heute Vormittag würde bei einem kritischen Blick auf sich selbst sich mit den Augen Gottes betrachten, sagen können: Ich komme heil durch dieses Gericht Gottes hindurch? Und auf der Beziehungsebene, wie ist das? Welchen Gott oder welches Gottesbild haben wir, wenn Gott derjenige ist, der uns auf unsere Fehler abklopft? Das ist der Gott, den wir fürchten. Das ist der Gott, vor dem wir Angst haben müssen. Das ist der Gott, der selbst als Staatsanwalt und Richter in einer Person auftaucht und auftritt. Und das wird auch Hiob klar, und er möchte in eine neue Beziehung eintreten, und deshalb seine Worte: Ich hätte es gerne, du riefest und ich gebe Antwort. Du sehntest dich nach deiner Hände Werk, dann würdest du meine Schritte zählen, auf meinen Fehltritt nicht mehr achten. Versiegelt im Beutel wäre mein Vergehen, du würdest meine Frevel übertünchen. Wir leben heute in einer ganz anderen Situation als Hiob, Gott sei Dank. Wir leben mit einem Glauben, wie Hiob ihn sich wünscht. Wir wissen und glauben fest daran, Gott ruft uns in seinem Sohn Jesus Christus seine Liebe zu, und wir antworten darauf mit unserem Glauben. Wir sind davon überzeugt, Gott achtet nicht auf unsere Fehltritte. Gott spricht uns gerecht, und in seinen Augen sind wir schon rein. Und weil wir in Gottes Augen als Gerechte gelten, sind unsere Vergehen, wie Hiob das schreibt, schon in einem Beutel versiegelt. Und was wir selbst durch unsere Schuld in unserem Leben verdunkelt haben, ist durch Gottes Liebe übertüncht und erhellt. Und zwischen uns und Hiob liegt das Ereignis Jesus Christus. Und Hiob kann sich nur wünschen, er kann sich nur danach sehnen, was wir kennen. Und wir kennen den Jesus, der zuerst zu denen geht, die zu seiner Zeit als Sünder gelten. Und in einem religiösen Umfeld wie damals, das ja vollkommen anders ist als unser heutiges Umfeld, sind diese Menschen abgestempelt. Die kommen auf keinen grünen Zweig mehr. Und Jesus holt sie aus ihrer Isolation zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und indem Jesus diese Menschen aufsucht, bringt er ihnen, die aus den Ausgestoßenen, die Liebe Gottes. Und ehrlich, ich finde, allein dafür muss man diesen Jesus Christus schon lieben. Allein schon dafür. Und wenn Jesus uns so ein Gleichnis wie das von dem barmherzigen Vater erzählt, der die Fehler und die Schuld seines Sohnes nicht achtet, weil er sich nach seinem Kind sehnt, dann trifft sich das doch mit dem Satz des Hiob: Ich wünsche, du sehntest dich nach deiner Hände Werk. Und das, wonach Hiob sich von Herzen sehnt, das können wir glauben. Wir glauben an einen Gott, der sich nach uns als seinen Kindern sehnt und der dabei unsere unregierbare Gefühlswelt nicht beachtet, der sich auch von unseren unkontrollierbaren Gedanken in seiner Liebe für uns nicht irritieren und nicht beeinflussen lässt. Wir glauben an einen Gott, der auch durch eine noch so große Schuldenlast sich nicht von uns trennen lässt. Er sucht uns in unserer Schuld und zeigt uns seine Liebe. Und in dieser Liebe können wir unseren Weg mit unserer Schuld auch gehen. Und in dieser Liebe zeigt er uns auch den Weg, wie wir mit uns selbst leben können. Denn wenn Gott uns trotz unserer Gefühlswelt, trotz unserer Gedankenwelt, trotz unserer Fehltritte und angehäuften Schuld in seiner Liebe für uns nicht beeinträchtigen lässt, ja, warum sollen wir uns dann nicht selber auch lieben? Und so in dieser Gottes- und Selbstliebe unser altes Ich hinter uns lassen und zu neuen Ufern aufbrechen und ein neues Ich, ein geliebtes Ich entwickeln. Schon Hiob sehnt sich und ist auf der Suche nach diesem Gott. Und ich will schließen mit einem schönen Wort eines neutestamentlichen Exegeten, Hans-Joachim Eckstein, den mag ich wirklich sehr, weil ich den kennengelernt habe bei einer AMD-Tagung in Leipzig. Da hat er eine Bibelarbeit gehalten über 2. Korinther 3, 16 bis 17. Und er hat mit dieser Bibelarbeit mir das Herz für das Evangelium neu aufgeschlossen. Das war schon mal besonders. Und besonders war auch, dass ich bei dieser Bibelarbeit gemerkt habe, dass das Wort des Evangeliums tatsächlich eine Kraft hat, eine Gotteskraft ist. Und dieser Mann schreibt: Die Suche nach Gott ist die Suche nach dem Leben. Und die Suche nach dem Leben ist die Suche nach der Liebe. Die Suche nach der Liebe ist die Suche nach Christus. Wer Christus sucht, findet in ihm seinen Gott, sein Leben und seine Liebe. Amen. Ich glaube, wir singen. 425. Gib uns Frieden jeden Tag.